Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. 203 Aussteller, 38.500 Besucher und 30.790 Probefahrten. Ich spreche vom E4 Festival.
Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Jessica Reichelt mal wieder. Grüß dich, Jessica.
Hallo Jerome, ich freue mich, heute wieder dabei zu sein.
Ich wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst. Und außerdem Julia Maulhardt. Grüße dich, Julia.
Hallo, aber ich glaube, das ist bei einem Podcast für mich egal, wie sie aussieht.
Das stimmt allerdings, aber ich muss ja die Leute wiedererkennen. Nicht, dass da sich jemand reinmogelt in den Podcast, der da nichts zu suchen hat.
So. Aber da steht auch der Name dran, Jerome, du kannst spicken.
Stimmt, ja. Absolut. So, wir wollen heute über das E4 Festival sprechen. Das hat stattgefunden vom 17. bis 19. Oktober 2025 auf dem Hockenheimring. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war noch nie dort. Ich habe es auch dieses Jahr leider nicht geschafft. Aber Julia, du warst da. Jessica, warst du auch dort?
Ja, ich war tatsächlich auch.
Das heißt, ich war wieder der Einzige, der nicht, dabei war. Super.
Ja.
Auch dieses Jahr. Ich habe es einfach nicht geschafft dieses Jahr wieder. Und wie war es denn?
Ja, also ich war ja, wie gesagt, einen Dreivierteltag da. Ich war tatsächlich überwältigt. Ich hätte so viele Probefahrten gerne gemacht. Du hast ja schon gesagt, über 30.000 Probefahrten. Ja, ich habe 3 davon geschafft.
Immerhin.
Also ich war überwältigt.
Julia, wie war es für dich?
Ja, ich habe 6 geschafft, aber ich war auch von Freitag bis Sonntag da und habe Jessica tatsächlich ja auch da getroffen, obwohl wir nicht verabredet waren. Ich hatte ja auch einen eigenen Stand und und habe Vorträge gehalten. Also insofern, das war für mich Donnerstag Anreise und Sonntagabend dann tatsächlich zurück. Eine ganz schöne, ein ganz schöner Marathon, das E4 Festival, aber alles nacheinander jetzt.
Jetzt erstmal genau, von Anfang an. Wer noch nie beim E4 Festival war, so wie ich, wie muss man sich das vorstellen dort auf dem Hockenheimring?
Das Skurrilste ist, dass der Hockenheimring ausnahmsweise mal ein Tempolimit hat. Also jeder würde den Hockenheimring ja als Rennstrecke bezeichnen mit Open End und fahr so schnell, wie du kannst. Aber das ist natürlich bei angekündigten Probefahrten für, ich sag mal, alle. Also am Freitag war es ja der Fachbesuchertag, also da sind die Experten unter sich. Aber eben auch am Samstag und Sonntag waren eben auch alle eingeladen. Also von klein bis ganz groß. Und jeder, der einen Führerschein hatte, durfte im Prinzip auch in jedes Auto einsteigen. Naja, wenn die Schlange halt nicht so lang war. Und aber insofern ziemlich viele Hersteller waren vorhanden. Und da konnte man sich frei auswählen, was man denn fahren wollte.
Aber es gab ja dort nicht nur Probefahrten. Jessica, hast du dir auch mal so, was weiß ich, einen Vortrag oder so angeschaut? Hattest du die Zeit?
Also bei den Vorträgen, da hat es mir zeitlich tatsächlich nicht gereicht, weil ich sehr viel angestanden habe für meine Probefahrten. Ich habe mir die anderen Aussteller angeschaut. Da waren auch alte Bekannte dabei. Der Green Aviation Hub war wieder dabei, also die elektrischen Flieger.
Mit denen ich ja geflogen bin einmal. Ja, ne? Haben wir einen Podcast drüber gemacht. Wunderbare Flugzeuge, ja.
Ja, also da habe ich mich halt so ein bisschen bei den Ausstellern umgeschaut. Auch die Zeitschrift, die Elektroautomobil war da. Mit einem Stand, da habe ich ein Abo gewonnen tatsächlich, also ich darf jetzt Zeitung lesen.
Julia, was hast du gemacht, außer an deinem Stand zu stehen und die ein oder andere Probefahrt zu machen?
Naja, also es fing Donnerstag eigentlich schon an, weil die 5 Meter, die ich direkt vor dem Hotel geparkt habe und ins Hotel rein wollte, schon 2 Stunden dauerten mit Ausstellern, die erst am nächsten Tag da waren. Unter anderem stand dann, also ich habe dann neben dem XL1 von VW, diesem 1-Liter-Auto, allerdings als Diesel gestanden und dann eben schon die ersten Gespräche geführt mit dem Besitzer Henning Koop, der dann auch das Fahrzeug auf dem E4 Festival vorgestellt hat. Und da gab es ja nicht ganz viele von. Also es waren ja keine 200 Stück und er hat den letzten jemals gebauten. Also schon ein sehr besonderes Fahrzeug. Naja, und dann trudelten halt der eine oder andere halt schon mal, ja, doch dann ein. Und die Gespräche wurden dann immer länger. Und unter anderem mit den Leuten, die eben auch einen Volvo Truck ausgestellt haben und Probefahrten angeboten haben. habe ich mich schon lange unterhalten. Also es war schon allein der Donnerstagabend, die Anreise war schon sehr spannend, was die Aussteller schon anging.
Ihr habt Probefahrten gemacht, alle beide, die eine 3, die andere 6. Jessica, fangen wir mal mit dir an. Was hast du denn Probe gefahren?
Oh, ich bin tatsächlich, eigentlich bin ich hingefahren, weil ich mir meinen Kleinwagen anschauen wollte. Ich hatte die Hoffnung, dass endlich mal so ein elektrischer Kleinwagen da ist, wo ich sage, das ist mein Stadtflitzer. Ich bin komischerweise nur Fahrzeuge gefahren, die noch größer sind als der Leaf, also deutlich größer als der Leaf. Ich bin einmal gefahren von KGM, ein Pickup, da war die Schlange kurz und ich habe gedacht, ach komm, probieren wir es mal aus. Und ich hatte von den Electrified Women gehört, dass der sich wohl ganz gut fährt. Nicht mein Fahrzeug, muss ich sagen, aber es war ein Erlebnis. Dann bin ich noch gefahren.
Den Ford.
Genau, den Ford Tourneo bin ich gefahren. Ich wollte eigentlich, da gibt es so eine kleinere Variante, den wollte ich fahren, der war gerade nicht verfügbar. Dann sitze ich in diesem Riesen-Ford drinne. Ich habe mich aufgeregt, dass es zum Einsteigen keinen Griff an diesem Auto gibt. Das fand ich total blöd für kleine Menschen wie mich. Ansonsten fuhr der sich aber ganz gut. Und dann war da tatsächlich noch der PV5 von Kia war's. Ja, Julia nickt, sehr gut.
Ja.
Genau, der PV5 von Kia als Vorserienfahrzeug. Das ist ein kleiner Bus. Da sind wir tatsächlich auch zusammengefahren, Julia. Kannst du vielleicht dann auch noch was ergänzen? Den fand ich tatsächlich total super. Also da habe ich gesagt, naja, vielleicht doch nicht den kleinen, weil vielleicht doch lieber den Bus, weil der hat echt Spaß gemacht und hatte so ein paar Sachen, die mir gefallen haben. Und auch den Griff zum Einsteigen, ganz wichtig.
Ja gut, ich meine, so ein Bus ist ja auch insofern praktisch, dass man auch damit seinen Urlaub verbringen kann, dass man den einfach ein bisschen so umbaut, dass man da einfach auch Urlaub drin machen kann und dann auch wieder Geld spart fürs Hotel. Wäre das für dich eine Möglichkeit?
Total. Also ich bin da, wenn ich unbegrenztes Budget hätte, hätte ich schon längst irgendwie so einen umgebauten Kleinbus, so wie die Kerstin, irgendwie sowas in die Richtung und wird damit umeinander fahren. Und ich sage immer, wenn ich im Lotto gewinne, mache ich einen LKW-Führerschein und dann mache ich das mit einem 40-Tonner.
Wie groß ist der denn? Also im Vergleich zum Beispiel zu einem VW-Bus, zu dem ID.Buzz. Ist der ungefähr
Minimal
die.
größer, hätte ich
Okay.
behauptet. Minimal größer, aber nicht viel.
Also ungefähr die Größenordnung. Julia, du bist
Ja.
auch ein bisschen Probe gefahren. Wo warst du dabei?
Naja, erstmal hat mich ja Jessica eingeladen, weil sie schon sozusagen das Formular ausgefüllt hat, bin ich da quasi mit reingeschlüpft in den Bus sozusagen. Ich fand den ganz spannend tatsächlich, weil er wahrscheinlich auch einen besseren CW-Wert hat, weil er nicht so eine Schrankwand ist. Also der ist vorne aerodynamischer und ich denke auch ein bisschen schmaler, aber das kann auch täuschen, weil er einfach auch einen Tuck länger ist vielleicht. Also ich habe ja nur hinten gesessen, weil Jessica fahren durfte. Also er ist hinten mit sehr viel Platz ausgestattet, eher so handwerkmäßig, also jetzt nicht so wohlfühlmäßig, sondern eher, naja, ich jag dann noch mal einen Kärcher durch, wenn er dann dreckig ist. So ähnlich von der Anmutung, aber es ist halt auch eine Vorserie, ne? Darf man nicht vergessen. Also genau, das ist eben schon der Entwicklungsstand noch gewesen. Dann hätte ich eigentlich noch den Gravity von Lucid gerne gefahren. Der war auch zum Fahren, aber nicht mehr da, als ich mich angestellt habe. Da gab es noch den Lucid Air, den bin ich dann gefahren.
Wie hatte der gefallen? Weil den habe ich ja auch schon gefahren.
Ja, also ich bin ihn ja auch schon mal gefahren, witzigerweise auch auf dem Hockenheimring. Der hat ja letztes Mal auch die 18-Stunden-Challenge da gewonnen. Also der ist sehr effizient für seine Größe. Er hat auch einen großen Akku. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß der war. Aber ich hatte so eine lustige Situation in dem Lucid Air. Ich bin da auch nicht selbst gefahren, sondern war auch nur blinder Passagier, hätte ich beinahe gesagt. Weil es war nämlich so 5 Minuten vor Ende der Probefahrten überhaupt an dem Sonntag. Und dann hatte sich eine andere Frau, ähnlich meinem Alter, da angestellt. Und er sagte, naja, der am meisten PS jetzt auf die Straße bringen kann, ermöglicht vielleicht der anderen noch die zweite Fahrt. Und dann sagte sie, ja, ich suche sowieso einen Rennwagen. Okay, alles klar, habe ich gedacht. Dann setze ich mal vorne links hin und vielleicht schaffe ich es dann nochmal, die zweite Runde zu fahren. Die hat den Wagen getreten, aber richtig.
Okay.
So. Alles schön und gut. Also sie fand den auch erstmal toll, wie er so um die Kurven gefahren ist und wie er denn lag und so. Die ist aber vorher noch nie elektrisch gefahren, muss man dazu sagen. Und dann reichte es leider für mich. Also wir wollten den Fahrerwechsel machen und die Ampel hinten, habe ich schon gesehen, schlug auf rot um. Und da habe ich gedacht, schade, so eine Runde hätte ich gern auch noch mal gefahren mit ihr. Also dann sie hinten. Und wir sollten dann gleich durch die Boxengasse fahren. Und dann fragte der Verkäufer sie, ja, und wie ist das jetzt hier für die Rennstrecke oder als Dienstwagen oder wo auch immer Sie ihn für haben wollen? Naja, also für die Rennstrecke ist er ja, naja, also als Dienstwagen kann ich mir den schon vorstellen, aber für die Rennstrecke, nee, da fehlt mir dann doch Der Sound und das
Vibrieren.
Und ja, da das so ist dann halt so. Die Leute sind es ja auch so gewöhnt. Muss man ihnen ja auch nicht übel nehmen. Die Leute müssen sich dran gewöhnen. Aber immerhin hat sie es mal ausprobiert. Und immerhin fand sie das Audio auch gar nicht so schlecht.
Sie war ja auch da. Und als ich dann von der hintersten Reihe dann noch mal kurz, bevor der Verkäufer überhaupt was sagen konnte, habe ich noch gesagt, naja, ich habe dann Lärm gegen Leistung getauscht. Und da war Stille. Also der Verkäufer hat noch gelacht, aber sie wusste dann schon nicht mehr, was sie sagen wollte. Also insofern, das war so das letzte Wort. Und dann sind wir auch beide ausgestiegen. Alles fein. Der mich total enttäuscht hat, war der Mazda 6e.
Oh, den wäre ich so gerne gefahren, aber da war die Schlange so elendig lang.
Ja, also du hast nichts verpasst.
Das beruhigt mich.
Selbst der Verkäufer hat dann in der Zwischenzeit, dann, nachdem er mir die Zahlen, Daten, Fakten gesagt hat und ich so ein bisschen die Kinnlade nach unten gemacht habe und gedacht habe, das ist eine Ladeleistung, die ich bei meinem 10 Jahre alten Tesla habe und das ist wirklich nicht berauschend gewesen für über 40.000 Basisausstattung. Und er sagte, naja, also wir erzählen den Leuten dann tatsächlich auch, wie schlecht die Ladeleistung ist, nicht, dass sie den dann irgendwie schnell zurückgeben und enttäuscht sind von der Elektromobilität. Man muss dazu wissen, dass die vorher ja auch schon den Mazda XC30 gebaut haben, Elektro. Das war ja der erste Versuch der Elektromobilität und der ist genauso grottig. Also insofern, es tut mir alle, also so sehr ich, also das Einzige, was ich bei Mazda schön finde, ist dieses Kirschrot. Aber die Farbe reißt es echt nicht raus. Also ich habe dann witzigerweise auch den, also es waren ja zwei von den E6 und ich bin dann hinter dem roten hergefahren, was ja schöner war, als wenn du in dem grauen sitzt, der im Prinzip vor dir fährt. Also insofern, das war schon gut so. Aber was mich richtig abgeholt hat, war ein umgebauter Porsche 911. Von meinem Standnachbarn, witzigerweise. Also es war dann auch so ein privates Auto, aber er baut die Sachen auch um. So, und ich habe mich reingesetzt. Der war komplett original innen drin. Also du hast nicht gesehen, dass es ein Verbrenner ist. Im Prinzip haben sie einen Displayteil ausgespart, ja nicht, sondern sie haben das umgebaut, indem sie digitale Schriftzüge reingebaut haben mit den wichtigsten Daten, was man ablesen konnte. Das war so ein bisschen schwierig, weil alles andere natürlich so analog Instrumente waren und dann war ein digitales, was auch noch sehr grell war. Also es stach schon heraus, aber witzigerweise bin ich mit dem an dem ersten Tag gefahren, als selbst die Instruktoren nur fahren durften. Da ich ja auch Probefahrten angeboten habe, durfte ich das also. Ich durfte zwischen 8 und 9 auf die Strecke, während alle anderen erst um 9 die Probefahrten anbieten durften. Und ich bin den Wagen auch tatsächlich eher gefahren als der, der neben mir saß. Der musste erstmal die Rennstrecke kennenlernen. Das hat er damit nie erstmal erlebt. War auch eine sehr nette Geschichte. Und wir sind dann also in einem Tausch nochmal gefahren. Und was er dann gemacht hat, was ich ein bisschen schwierig fand, ist, dass er eben in der Innenkurve den Volvo FH Electric überholt hat. Wenn man weiß, wie viel tote Winkel dieses Auto hat und diese Rennstrecke nicht dafür gedacht ist, Rennen zu fahren und da keiner mit rechnet, dass einen überholt, während das Überholverbot ja auch galt, also wir waren vorhin mal am Tempolimit, es gab auch ein Überholverbot, ist es natürlich schwierig, so einen kleinen 911 tatsächlich neben so einem Truck zu sehen. Also das Foto wäre cool gewesen. Ja, wenn da einer ein Foto von gemacht hätte, wäre es natürlich die Show gewesen. Aber das passte in Summe einfach nicht. Genau. Und als ich dann mit dem 911er fertig war, bin ich genauso wie du den KGM Muso e.V. gefahren, also den Pickup. Den finde ich auch ganz gut tatsächlich für den Pickup. Aber wenn ich ein Pickup suche und brauche und eine Anhängerlast von nicht mal 2 Tonnen, also 1,8 Tonnen habe, dann ist es das falsche Auto. Weil die Leute, die den wirklich als, weiß ich nicht, im Forstbetrieb oder was auch immer nehmen, würden sich wahrscheinlich eher den Maxus mit 3,5 Tonnen dann eben auch wahrscheinlich nehmen wollen.
Also aber der kaufen hat sich die Leute nicht deswegen so ein Pickup, weil es halt ein schönes Angeberfahrzeug ist, egal was der ziehen kann? Also wer fährt denn damit in den Wald? Also mal ehrlich. Also.
Es gibt tatsächlich Leute, die auch mit Pferdeanhänger und so. Also habe ich nicht für möglich gehalten, dass es so viele in Deutschland davon gibt. Aber ja, in meinen Beratungen taucht das immer wieder mal auf, ja.
Ja gut, ich ziehe ja auch einen Anhänger, aber der hat halt 1,6 Tonnen. Es gibt viele Wohnanhänger mit, sagen wir mal, 2 Tonnen und da findet man ja genug Fahrzeuge, mit denen man das ziehen kann, auch elektrisch. Aber insofern, Pickup finde ich sowieso in Europa ziemlich dämlich, um ehrlich zu sein. Natürlich gibt es den einen oder anderen Forstwirt, der sowas brauchen kann oder auch Bauer, Aber ich glaube, die Masse an Menschen braucht keinen Pickup.
Ja, die Masse an Menschen braucht jetzt auch keinen Lucid Air oder...
Naja, das ist halt ein Auto, mit dem ich durch die Gegend fahre. Also, wenn ich eine große Familie habe, kann sowas praktisch sein. Die Masse an Menschen
bräuchte den Kleinwagen, den ich gesucht habe.
Ja, ja. Naja, also Kleinwagen war da nicht viel, oder wie, Jessica?
Ja, also tatsächlich der Einzige, der mich für eine Probefahrt noch gereizt hätte, aber da das gleiche Thema, ewig lange Schlange und ich wollte jetzt nicht meinen Tag nur mit Anstehen verbringen, wäre von BYD gewesen, der Dolphin heißt er, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich verwechsel immer den Dolphin und den Seal. Der Dolphin, genau. Der Dolphin. Der hätte mich total interessiert, aber die Schlange bei BYD war auch elendig und ich habe es aufgegeben, noch bevor ich mich angestellt habe. Ansonsten war es kleinwagentechnisch echt schwierig, ja.
Trotzdem kommst du halt nach Stuttgart, weil in Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ja von BYD einen Verkäufer, also da kann man den kaufen, kann man sich ihn anschauen, vermutlich auch Probe fahren. Kommst halt mal nach Stuttgart, trinken wir noch ein Käffchen zusammen.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach Plan. Können wir machen.
Genau.
Julia, wobei es gab tatsächlich noch den Tupolino, also den darf man nicht vergessen.
Ach so, ja, den bin ich ja letztes Jahr schon gefahren, deswegen habe ich den für mich so ausgeklammert, aber ja, stimmt.
Warum nicht Topolino, Jessica, als Kleinwagen?
Also zumindest der, den die da haben, das war so eine 45 km/h-Variante. Mhm. Und da bin ich dann hier vielleicht doch eher ein rollendes Verkehrshindernis auf den Landstraßen der Umgebung. Deswegen nein.
Okay.
Zu den 45 km/h nochmal. Also ich habe mir ja dann auch einige Vorträge noch angetan. Und da ging es unter anderem um Social Leasing. Also die Kleinwagen unterstützend mit Förderung irgendwie in den Markt bringen. Und da war tatsächlich auch derjenige, der den Topolino zur Probefahrt angeboten hat. Und der sagte dann, weil danach auch noch eine SPD-Bundestagsabgeordnete im Verkehrsministerium oder vom Verkehrsministerium da war, sagt er, ja, ich würde alle Topolinos, die ich gerne ausleihen könnte, mal gerne den Bundestagsabgeordneten zur Verfügung stellen, weil die nämlich Gesetze gemacht haben. Also wenn man den mit 50 tatsächlich ausweisen würde oder mit 60 fahren dürfte, selbst wenn man 15 Jahre alt wäre, dann wäre das wesentlich einfacher. Und er würde jedem Abgeordneten tatsächlich mal einen geben, damit er selbst merkt, was er für ein Verkehrshindernis mit diesem Auto ist. Und dann würde wahrscheinlich diese Gesetzgebung ganz anders aussehen. Also das fand ich nochmal einen netten Einwurf von demjenigen, weil er genau das bestätigte, was alle anderen ihm ja auch immer wieder rantragen, wenn diese Probefahrten gemacht werden. Und er durfte witzigerweise auch nicht auf dem Hockenheimring selbst gefahren werden, sondern der hatte eine eigene kleine Teststrecke, weil er eben sonst wahrscheinlich wirklich ein Verkehrshindernis gewesen wäre mit der Höchstgeschwindigkeit von doch mal 130. Ist das schon eine ganz schöne Differenz. Und wenn ihr da gerade auch die Leute die Wagen ausfahren wollen mit 130, ist das schon doch mal eine ordentliche Differenz, die da einfach auf dem Ring herrscht.
Also, da muss ich jetzt mal was dazu sagen. Ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster raus, weil da muss ich wirklich ganz tief in mein Gehirn reinschauen, um da nochmal die Daten zusammenzubekommen. Als ich meinen Motorroller gekauft habe, damals noch ein Verbrenner, vor vielen Jahren, ein Honda Lead war das. Als ich mir den gekauft habe, da war die Beschränkung noch auf 50 km/h. Und natürlich fuhren die ein bisschen schneller, so 55, und das war wunderbar, um da im Verkehr in der Stadt mitzuschwimmen. Dann kam die Verordnung, dass man nur noch 45 fahren darf, beziehungsweise die neu zur Verfügung gestellten Roller 45 fahren durften. Das kam von der EU, also nicht von der BRD, sondern von der EU. Und warum kam das von der EU? Weil diese Vorgabe wohl, oder weil sich da wohl Italien durchgesetzt hat. Also Italien wollte wohl unbedingt diese 45 km/h. Und deswegen wurde das in der EU so umgesetzt. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das stimmt, das mit Italien, aber so habe ich es im Kopf. Und mein Italien wird das auch nicht im Alleingang hinbekommen, dass die EU überall 45 macht, aber es kommt wohl aus dieser Richtung. So, und natürlich ist es kompletter Blödsinn, mit 45 km/h zu fahren, wenn doch 50 erlaubt sind und wenn natürlich die Autos in Innenstädten dann natürlich ein bisschen schneller fahren, 52, 55 km/h fahren und natürlich ist man dann ein Verkehrshindernis, wobei im Topolino finde ich das nicht so schlimm, weil da kann einfach dann niemand überholen. Ja, es ist zwar ein Verkehrshindernis, man nervt die Leute, aber die Leute sind halt dahinter. Es ist nicht gefährlich. Wenn du mit dem Roller unterwegs bist mit 45, ist das schon deutlich blöder, weil die überholen dich dann halt auch. Und wenn du nicht schön rechts fährst, dann schneiden die dich auch gerne. Und das ist dann tatsächlich wirklich gefährlich. Und das halte ich tatsächlich auch für ein Problem, das man angehen könnte. Allerdings, wenn er das den Bundestagsabgeordneten geben möchte, schön und gut. Aber entschieden wurde das ja nicht vom Bundestag, soweit ich weiß, beziehungsweise dann schon umgesetzt, aber von der Europäischen Union. Insofern, ja, schade, dass es so ist in Deutschland. Die einzige Alternative, die man natürlich hat, wenn man einen Autoführerschein hat, kann man natürlich noch den Führerschein für 125 Kubik machen. Da muss man keine Prüfung mehr machen. Da muss man, ich glaube, 10 Fahrten machen und 2, 3, 4 Doppelstunden Unterricht, Theorieunterricht haben und dann kriegt man das. Kostet roundabout, ich schätze mal so 800 bis 1000 Euro alles zusammen. Aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich bin nur gerade dabei, mich damit zu beschäftigen mit dem Thema, habe aber noch nicht genauer hingeguckt. Aber das ist dann auch eine Möglichkeit, dass man eben sagt, okay, dann kaufe ich mir halt einen 125er. Wobei ich immer dazu sage, also Motorräder sind schweinegefährlich. Egal, wie schnell sie fahren. Du kannst ja auch mit dem 50er, dann kannst du dich sehr leicht umbringen. Insofern, ja.
Da kann ich Lieder von singen, Jerome. Ja, ja. Ich arbeite schließlich im Krankenhaus.
Ja, richtig. Also ich habe ja selber einen wiederbelebt, einen Motorradfahrer in Sindelfingen. Und der ist nicht schnell gefahren, als er verunglückt ist. Der ist 50 km/h gefahren, weil wir waren da nicht erlaubt. Also ungefähr 50. Der hat es leider nicht überlebt. Insofern kann man sich auch mit niedrigen Geschwindigkeiten auf Motorrädern, Motorrollern relativ einfach schwerst verletzen bzw. auch umbringen. So, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Da können wir mal drüber sprechen, wenn wir über E-Motorräder sprechen, können wir auch mal wieder machen. Sondern wir wollen weiter sprechen über das E4 Festival weitersprechen, Julia, ne?
Ja, also von wegen umbringen. Also ich hatte ja die Situation mit dem Porsche und dem Volvo schon geschildert. Also den Volvo bin ich ja auch noch gefahren, also beziehungsweise den durfte ich ja gar nicht fahren. Also es lag nicht daran, dass ich den LKW-Führerschein nicht hatte, den ich tatsächlich nicht habe, sondern weil das ja besondere Bedingungen waren, nämlich, ich sag mal so, eine eher suboptimale Parkposition für diesen LKW hatte.
Nämlich, oh ja.
Direkt in diesen kompletten Pulk, wo diese ganzen Menschen waren, genau auf der Hälfte sozusagen der Boxengasse.
Zwischen den Ständen quasi.
Genau. So, und der musste jedes Mal da durch. Und wer weiß, wie viel toten Winkel so eine Zugmaschine haben kann, der ist natürlich sehr vorsichtig. Und wenn du da, ich sag mal vorsichtig, so wie ich, reinstiefelst und sagst, naja, ich habe nicht mal einen Führerschein, dann, also theoretisch darfst du das ja. Ne, also ich habe ja einen PKW-Führerschein, also ich darf theoretisch Auto fahren und kannte auch denjenigen, der den ausgestellt hat. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass du Besuchsverkehr hast. So, und die Leute sind halt einfach gerade an dem Sonntag, wo ich ihn gefahren bin, mit Kindern da auch noch unterwegs. Und da können ganze Schulklassen hinter verschwinden. Der hat nicht mal, weil es ein Vorserien-Volvo war, noch nicht mal einen Totwinkelassistenten. Das heißt, du siehst und hörst nichts. Null. So, und letztes Mal, als der Elektro-Trucker da war, der hatte eine ganz andere Parkposition sozusagen. Der konnte direkt auf die Rennstrecke durchfahren mit kurzer Anfahrt und da liefen auch kaum Leute lang hinten. Insofern, das hätte dem jetzt auch gut getan, weil der musste tatsächlich immer wieder arg aufpassen. Also das wäre die Verbesserung sozusagen fürs nächste Mal. Aber allein den Volvo FH Electric mal gefahren zu sein, also mitgefahren zu sein, war schon eine Erscheinung. Also der beschleunigt wie ein normales E-Auto. Also der ist, ne, also furchtbar schnell auf der Rennstrecke. Also insofern, ein Bus war übrigens auch da, der hatte dasselbe Thema, bloß der hat natürlich noch ein bisschen mehr Gewicht gehabt, weil der LKW einfach ohne Zug, also nur der Zugmaschine fuhr und ohne Sattelauflieger natürlich dann unterwegs war.
Ohne Trainer. Jetzt gab es aber nicht nur LKWs und Autos, sondern es gab auch elektrische Longboards, Fahrräder, Lastendreiräder. Habt ihr da auch mal vorbeigeschaut oder habt ihr einfach nur auf die Autos geguckt?
Also ich muss tatsächlich gestehen, ich bin da vorbeigestiefelt auf dem Weg zu den Autos. Ich habe es so wahrgenommen, aber irgendwie war ich so mit Scheuklappen unterwegs auf der Suche nach diesem Kleinwagen.
Ja, Julia. Der nicht vorhanden war. Asche auf mein Haupt. Ich habe tatsächlich auch eher die großen und die ganz großen und die mittleren gesucht. Aber nichtsdestotrotz war ich ja bei vielen verschiedenen Vorträgen. Also der XL1 ist ja auch nicht groß. Ich habe ein Foto mal gemacht von meinem Tesla neben dem XL1. Das ist schon also ich dachte schon, ich fahre schon ein relativ tiefes Auto. Aber mit 1,15 Meter war der doch schon arg klein. Also wenn ich zum Putzen überall über die Mitte hinauskomme, dann heißt das schon was. Naja, auf jeden Fall bin ich tatsächlich auch bei Vorträgen gewesen, wo halt Kleinstmobilität vorgestellt wurde. Also insofern, ich bin die zwar nicht gefahren, aber trotzdem habe ich sie mir angeguckt. Und weiß, was da sozusagen passiert. Ich habe mir auch ein paar Flyer mitgenommen. Also insofern ist es nicht so, dass ich komplett dran vorbeigelaufen wäre. Aber Probefahrten waren dann tatsächlich eher mit den anderen Autos. Also Jessica hat die Schlangen schon erwähnt. Die waren von Freitag bis Sonntag einfach durchgängig lang. Das Einzige, wo ich sofort dran kam, war der Pickup. Also das war tatsächlich
Genau.
echt wirklich ganz schnell. Der war auch ganz, ganz hinten. Und KGM ist jetzt auch als Sajong-Nachfolger nicht unbedingt die bekannteste Marke. Insofern
Und
war
die hatten ja
das.
auch, glaube ich, 4 oder 5 Pickups auf der Strecke. Also die
Ja.
waren einfach wahnsinnig gut vorbereitet.
Ja.
Na
Und
gut. Also ihr schaut nach
die.
Pickups. Ich hätte ein bisschen mehr nach Fahrrädern geguckt, wobei da gibt es ja auch eine extra Messe
Ja, warum
dafür.
warst du dann
Ja,
nicht
ich
da?
war nicht da. Ich konnte leider nicht. Nee, aber ich habe mich ja, ihr wisst es ja, mich ein bisschen mit E-Bikes beschäftigt, weil ich mir eins zugelegt habe und dann informiert man sich natürlich, okay, was kann man daneben? Und da gibt es wirklich tolle neue Entwicklungen und im Moment ist man als Käufer eigentlich in einer ganz guten Situation, weil die Fahrradproduzenten zurzeit tatsächlich ein bisschen in der Krise sind. Die haben einfach Überkapazitäten seit Corona, wo sie ja produziert haben und verkauft haben, wie blöd. Jetzt ist Corona inzwischen längst vorbei, aber ja, es gibt einfach noch viele, viele Fahrräder, die an den Mann gebracht werden müssen. Es gibt neue Motoren, zum Beispiel von Bosch, die 5. Generation ihres Elektromotors. Die habe ich auch an meinem E-Bike und ich kann euch sagen, also mit dem Fahrrad fahren, das eine elektrische Unterstützung hat, da werden jetzt natürlich viele lächeln, viele unserer Hörer, die schon seit Jahren E-Bike fahren. Für mich ist es tatsächlich recht neu. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Spaß, mit den Dingern zu fahren, wenn man da den Berg hochfährt. Und ja, es macht die Berge flach. Ja, und ich wohne ja im Schwarzwald und da gibt es nun mal ganz, ganz viele Berge. Ich wohne im Tal. Ich muss erstmal aus dem Tal rausfahren. Das sind schon mal 100 Höhenmeter. Also mit dem E-Bike macht das einen Höllenspaß. Da gibt es tolle Entwicklungen. Also ich habe zum Beispiel ABS an meinem Fahrrad vorne am Vorderreifen. Die Gangschaltung gibt es viele neue Entwicklungen. Da müssen wir auf jeden Fall demnächst mal einen Blick drauf werfen. Ich bin da auch schon auf der Suche nach einem Experten dafür. Da müssen wir auch unbedingt mal eine Sendung draus machen. Und vielleicht entscheidet ihr euch ja dann auch, vielleicht, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, auch mit dem Fahrrad mal unterwegs zu sein. Jetzt im Winter
Ich mache
vielleicht nicht so
ganz viel
schön.
mit meinem E-Bike. Ich mache
Achso,
ganz,
du
ganz
hast auch
viel mit
schon
meinem
eins. Ja,
E-Bike.
wunderbar.
Ich habe eins gebraucht gekauft vom Vater meiner Arbeitskollegin.
Okay.
Total spontan und ich liebe dieses Fahrrad. Das, ja, also ich weiß, was du beschreibst und ich habe, glaube ich, den Bosch-Motor zweite Generation oder so da drin, aber auch der ein Traum. Ich
Julia.
habe, ja, also Fahrrad ist jetzt nicht so ganz meins, weil in Hameln ist es tatsächlich, also wir sind ja auch hier im Weserbergland, also wir haben die flachen Berge, die mit dem E-Bike ja ganz flach werden. Aber es ist tatsächlich so, ich habe jetzt tatsächlich 80 € mal in eine andere Mobilität investiert, nämlich in Einlegesohlen, weil ich viel, 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 viel zu Fuß unterwegs bin. Und tatsächlich da meine Quadratlatschen sozusagen mal ein Update brauchten. Aber tatsächlich lohnt es sich für mich überhaupt gar nicht, das Fahrrad. Also ich habe ja eins im Keller. So, das ist das aus meiner Konfirmation, von meinem Konfirmationsgeld. So alt ist das schon. Das fährt noch. Es ist alles gut. Also, ne, alles topfit.
Quietscht
Ich kann
halt ein
die.
bisschen und die
Nein,
Reifen sind ein bisschen
nein,
platt
nein,
und
nein, nein.
hat vorne noch ein Dynamo.
Nein, alles nein. Aber es hat tatsächlich einen komplett neuen Service gekriegt dieses Jahr. Also insofern, es ist bereit zu fahren. Aber in Hameln ist es halt einfach schwierig, weil ich einfach zu nah an der Fußgängerzone wohne und das macht man dann zu Fuß.
Okay. Naja gut, jeder muss halt gucken, was für die eigene Situation am geschicktesten ist. So, das war die neueste Ausgabe von Emotion. Schön, dass Jessica Reichelt wieder dabei war und natürlich auch Julia Maulhardt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war es heute zum E4 Testival. Bye bye, tschüss Jessica, tschüss Julia.
Tschüss.
Tschüss.